Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Stefan Leppler von MotionTech. Bitte stellen Sie einmal kurz vor.
Super, ja, mein Name ist Stefan Leppler. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von MotionTech. MotionTech ist ein Startup mit Sitz in Potsdam. Wir sind in Berlin gegründet und unser Ziel ist es, Mobilität intelligenter zu machen. Mein akademischer Background ist, ich komme aus dem Bereich Umwelttechnik. Das heißt, ich bin Diplom-Ingenieur für technischen Umweltschutz, habe an der TU Berlin studiert und habe vor Gründung von MotionTech im Bereich Beratung und anwendungsnahe Forschung gearbeitet, mit Fokus auf Mobilität, neuen Mobilitätskonzepten, Elektromobilität.
Wie können wir uns das jetzt mal platt gesagt vorstellen, dass Mobilität intelligenter werden soll?
Genau, das wesentliche Thema bei intelligenter Mobilität, das Ziel, was wir haben, ist halt im Endeffekt eine echte Entscheidungsgrundlage und tatsächliche Nutzungsdaten zu generieren. Was ich festgestellt habe in meinem beruflichen Werdegang, bevor ich das Unternehmen MotionTech gegründet habe, ist, dass gerade zu der Bewertung, welchen Beitrag haben neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing, Bikesharing, Elektrofahrzeuge oder auch jetzt diese Kickscooter, wenn es darum geht, CO2-Emissionen im Verkehr zu minimieren. Und der wesentliche Punkt ist eigentlich zu verstehen, in welchem Nutzungskontext werden diese neuen Mobilitätsservices genutzt. Weil das Elektroauto zum Beispiel kommt natürlich mit einem höheren Rucksack an Umweltemissionen daher, wenn es zum Verkauf steht, und hat seinen eigentlichen Impact auf die CO2-Emissionen ja während der Nutzung. Und genau da ist sozusagen das große Thema, zu verstehen, wie wird denn dieses Elektrofahrzeug jetzt im Alltag genutzt. Und dazu gibt es einfach beispielsweise ja auch für Carsharing-Konzepte und für Bikesharing-Konzepte zu wenig Informationen darüber, um zu sagen, okay, können diese neuen Konzepte denn ihr eigentliches Potenzial, was man ihnen zuschreibt, denn tatsächlich entfalten? Und wir haben dafür eine Lösung entwickelt, wie man Daten, die freiwillig von Nutzern gegeben werden über ihre Smartphones, besser zu verstehen, wie sieht denn die Alltagsmobilität aus, und in welchem Kontext stehen dann beispielsweise neue Mobilitätsangebote und grundsätzlich auch, wie verhält sich das dann mit öffentlichem Verkehr, privatem Auto und so weiter und so fort.
Also im Prinzip, wir haben jetzt einfach erstmal, wir nehmen das Interview jetzt hier im September 2019 auf. Die Großwetterlage ist ja so, dass wir jetzt immer mehr Elektroautos von den Großserienherstellern sehen. Wir haben diesen Hype um E-Scooter und wir haben einfach neue Verkehrskonzepte in der Fläche und gerade, sagen wir mal, erst in den Großstädten, die wenigstens die technische Möglichkeit eröffnen, CO2 einzusparen. Aber momentan läuft der Verkehr, so wie er gesteuert ist, ja immer noch relativ analog und ist damit nur sehr bedingt effizient. Und eben Effizienz bedeutet relativ bei Verkehr ja immer auch CO2-intensiv. Und da setzen Sie jetzt an und MotionTech, um das Ganze noch effizienter zu machen. Aber wie muss ich mir, wie wollen Sie da jetzt konkret Effizienzpotenziale bei neuen Verkehrsformen und Konzepten heben?
Also unser Ansatz dabei ist, im Wesentlichen Entscheidungsgrundlagen zu bieten. Das heißt, über den Ansatz, dass man nutzerbasierte Mobilitätsprofile erhält. Das heißt, ein Nutzer hat eine App, wo unsere Technologie integriert ist. Diese Technologie zeichnet intermodales Verkehrsverhalten auf. Das heißt, die gesamte Wegekette, beispielsweise ich gehe zu Fuß, steige in die S-Bahn und fahre dann mit dem Bikesharing-Bike beispielsweise zur Arbeit. Dann haben wir die Möglichkeit, diese Mobilitätskette komplett zu generieren und zu analysieren. Und in der Masse bekommt man über diese Nutzerdaten dann halt ein sehr, sehr gutes Bild davon, wie Alltagsmobilität sich verhält. Und der Punkt, an dem wir da ansetzen, ist halt im Wesentlichen zu sagen, es ist gut, dass diese ganzen neuen Mobilitätsdienste und Services da sind, aber zu einer intelligenten Vernetzung dieser Services und auch eine Entscheidungsgrundlage davon, was funktioniert und was nicht und wie verhält sich beispielsweise das Carsharing-Fahrzeug im Verhältnis zum öffentlichen Personennahverkehr, dazu fehlt einfach heutzutage noch die Datengrundlage. Und an der Stelle setzen wir an und sagen, wir können Daten und sozusagen Erkenntnisse aus den Daten an relevante Entscheidungsträger herantragen. Das heißt, sowohl aus der Sicht von Städten und Kommunen, aber auch von öffentlichen Verkehrsunternehmen, aber auch privaten Mobilitätsanbietern, wie beispielsweise Carsharing oder E-Scooter-Vermietern, um da zu sagen, okay, wie kann man sozusagen das Potenzial, was ja erstmal da steht, wie kann man das optimal heben und wo kann man Effizienzen oder sozusagen Effizienzverluste identifizieren und über sozusagen datengesteuerte Entscheidungen halt minimieren.
Okay, dann fangen wir mal das Konzept aus drei Perspektiven, an. Was würde jetzt die App für mich als Nutzer bedeuten? Ich könnte einfach nachvollziehen, wir bleiben ja erstmal in 2019, wir haben ja eine große Debatte, so die Zwei-Klassengesellschaft in der Mobilität. Wir haben die ersten Mobilitätskonzepte in den Großstädten. In Hamburg haben sie von 9 Anbietern 6 Sharing-Konzepte vom Fahrrad bis zum Sammeltaxi oder Ridesharing-Plattform. Auf dem Land ist es noch erst sehr viel dünner. Aber wenn wir jetzt in der Stadt sind, wie kann ich als Nutzer mein Verkehrsverhalten anders steuern, wenn ich Ihre App habe?
Also die App oder das, was wir im Hintergrund haben, also es handelt sich halt um eine Software, die in bereits bestehende App integriert wird. Das heißt, die App, in die unsere Technologie integriert wird, macht dem Nutzer am Ende ein besseres Angebot. Das heißt, man kann einfach sozusagen dann Fahrzeuge Angebote halt so positionieren, dass sie für den Nutzer sozusagen auf die eigentliche Nachfrage besser passen. Man kann als Nutzer einen aktiven Beitrag dazu leisten, diese Wissenslücke, die eigentlich oder die Datenlücke oder wie auch immer man das benennen möchte, zu schließen und Mobilität sozusagen aus einer Crowdsourcing-Perspektive, ich gebe sozusagen anonymisierte Daten zur Verbesserung des Verkehrssystems preis, um damit den Verkehr für alle effizienter zu machen. Das ist sozusagen das, was aus der Datensicht passiert. Das, was unsere Technologie darüber hinaus ermöglicht, ist beispielsweise, dass zukünftig, wir sind jetzt dann verlassen sozusagen im Bereich von 2019, die Abrechnung der Nutzung von Mobilitätsservices halt zu vereinfachen. Wenn ich heutzutage in den öffentlichen Verkehr benutze, dann stehe ich häufig noch vom Ticketautomaten, muss mir überlegen, welche Tarifzonen, was ist das beste für das Ticket für den Tag. Unsere Technologie ermöglicht es, dann für den Endnutzer einfach einzusteigen, loszufahren und am Ende eine automatisierte Abrechnung zu bekommen für das, was ich tatsächlich gefahren bin. Und dementsprechend eine deutlich effizientere Abrechnung im Sinne von preislich das beste Ticket zu bekommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit minimalem Aufwand sich zu überlegen, den Tag vorauszufahren und zu überlegen, was ist das beste Ticket, sondern ich steige ein, ich fahre los und habe das Versprechen, immer mit dem besten Preis unterwegs zu sein. Das ist sozusagen eine Anwendung, die dann für den Endnutzer daraus passieren kann. Anderes ist beispielsweise, dass wenn die Routine des Nutzers bekannt ist, kann ich halt Informationen wie der Regionalexpress fährt heute aus oder auf deiner Standardstrecke gibt es heute eine Störung. kann ich halt proaktiv an den Nutzer ausspielen und somit das sozusagen das Nutzungserlebnis halt deutlich zu verbessern.
Und dann bedeutet es eben für Anbieter, dass man anonymisierte Nutzerdaten hat und daraus passende Angebote bauen kann. Das bedeutet halt, man kann den Verkehr, man kann zum Beispiel zusätzliche Shuttles in einem Bereich fahren lassen, wenn eine sehr hohe Nachfrage ist. Man kann das Angebot ausdünnen, wenn keine größere Nachfrage ist. Das heißt, man kann die Effizienz des Fahrzeugangebots auf diese Datengrundlage anpassen.
Das ist zum Beispiel eine Anwendungsfall, um da einfach diese Effizienz zu generieren. Was eine andere Möglichkeit ist, was man sich vorstellen kann, ist natürlich auch Kombinationsangebote für stark frequentierte Kombinationen zwischen beispielsweise dem Fahrrad und dem öffentlichen Verkehr dort anzubieten. Und da halt einfach diese durchgängige, sag mal, intermodale Reisekette so zu vereinfachen für den Nutzer und da halt das bestmögliche Angebot zu schaffen und zu sagen, okay, ich komme umweltfreundlich, effizient und ohne, dass ich mir den Kopf zerbrechen muss, zu meinem Ziel und brauche dafür eigentlich auch nicht mehr den privaten PKW, weil das Reisen mit diesen neuen Mobilitätsservices in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr so einfach und effizient ist, dass ich sozusagen den privaten PKW eigentlich gar nicht mehr benötige.
Das heißt also, wenn wir das jetzt nochmal konkret machen, ich hätte eine Wegstrecke von, sagen wir mal, Coworking Space in Berlin Alexanderplatz bis in den Südbereich, was heißt denn das? Ja, Charlottenburg, dann würden sich praktisch, sagen wir mal, ein Ridesharing-Taxi, ein Fahrradshareber und vielleicht noch der ÖPNV zusammenschließen und auf dieser Kette ein gutes Angebot formulieren können. Wenn ich für eine Strecke von 10 Kilometern in der Großstadt, sagen wir, 2-3 Mal das Fahrzeug wechseln müsste.
Genau, also im Wesentlichen hätte man eine Grundlage, diese Angebote zu schaffen und besser zu verstehen, was wird denn genutzt und in welcher Kombination und könnte das dem Endkunden dann entsprechend anbieten und zwar individualisiert auf die Bedürfnisse des Kunden. Das heißt, ich würde nicht versuchen, okay, ich stelle jetzt diese drei Angebotsformen einfach nebeneinander und gucke, was passiert, sondern ich kann zugeschnitten auf das Bedürfnis des Kunden bereitstellen.
Okay. Und die Stadt hätte einfach dann den Vorteil, dass Verkehr effizienter wird und das Übliche. Weniger Autos in der Innenstadt ist in Berlin ja gar ein großes Thema und auf der anderen Seite eben auch weniger CO2 im Innenstadtverkehr.
Ganz genau. Und und darüber hinaus halt auch einfach eine Entscheidungsgrundlage für planerische Prozesse. Heißt im Endeffekt zu sagen, okay, in welchen Straßenzügen macht es gegebenenfalls Sinn, andere Parkzonen, andere Geschwindigkeitsbegrenzungen etc. einzuführen, wo gibt es Achsen, an denen Intermodalität sehr gut funktioniert, wo gibt es denn Punkte, wo Intermodalität gar nicht funktioniert und was ist der Grund dafür, dass es nicht funktioniert?
Das würde dann, jetzt ein bisschen gehen wir in die Tiefe der Stadtplanung, aber das würde irgendwo bedeuten, dass man solche City Hubs, also eine U-Bahn-Station ist ja sicherlich etwas, wo viele Menschen rauskommen und an dem Punkt dann in ein paar Jahren das umzubauen, so dass verschiedene Sharing-Konzepte an diesem Hub praktisch auf andere Fahrzeuge und andere Angebote verteilt werden.
Ganz genau. Und sozusagen eine Datengrundlage vorab zu haben, sozusagen an welchen Hubs oder welche Hubs machen denn Sinn und welche machen gegebenenfalls weniger Sinn.
Aber wenn ich jetzt vielleicht nochmal ein paar Rahmendaten, wie groß ist das Startup jetzt und wie lange gibt's euch schon so in der Form?
Wir haben das Ende 2015 gegründet. Damals zu zweit. Wir sind aktuell 25 Mitarbeiter.
Ist es Es ist doch relativ schwierig. Man hat jetzt sehr viele Akteure auf der Angebotsseite, die man zusammenkriegen muss für so ein Angebot. Also wir haben den klassischen ÖPNV, dann noch die privaten, also Busunternehmen spielen ja auch eine gewisse Rolle, die Halbprivaten, die städtliche Aufträge haben, dann die ganzen neuen Akteure, Clever Shuttle war hier schon in der Podcast-Reihe, Emmy von Rollersharing war schon da, und Moja kommt es und Share irgendwas gibt es auch. Die muss man jetzt zusammenkriegen, so dass sie auf dieser Plattform neue Angebote entwickeln können, die besser sind als das Bestehende.
Genau, unser Ziel ist es dabei aber nicht, diese Mobilitätsplattform zu bilden, ja, und ich sag mal, eine Buchbarkeit insgesamt zu ermöglichen, das heißt, diese verschiedenen Sachen halt dann gemeinsam darzustellen. Unser Ziel ist bisher, das, was dann tatsächlich, also intermodal, also wie die Alltagsmobilität aussieht, mit echten Daten zu hinterlegen und darüber Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. Das heißt, unser Ansatz ist nicht, eine Mobilitätsplattform zu bauen, auf der der Nutzer dann diese unterschiedlichen Sachen zusammengebunden hat, sondern die Intelligenz zu liefern, solche kombinierten Angebote halt möglichst effizient zu betreiben und sozusagen die Intelligenz zu liefern, welche Angebotsform in welcher Kombination für welchen Nutzer am meisten Sinn machen.
Also
es ist kein sozusagen sogenanntes B2C-Business,
also ja.
Zum Endkunden hin, sondern MotionTech ist ein Business-to-Business-Unternehmen und lizenziert Technologie, um diese Anwendungsfälle halt zu ermöglichen.
Das ist ja jetzt eine große Debatte in der Zukunftsmobilität. Alle überlegen, in Richtung einer Mobilitätsplattform zu haben. Das Spotify der Mobilität, das Amazon der Mobilität kann man ja spielen. Es ist ja in der digitalen Nutzung immer so, dass es irgendwo oder leider auch so, dass sich ein Monopol ausbildet und das dann wirklich den Markt beherrscht. Hier, also ihr wollt nur ein Business-to-Business-Angebot machen, was im Prinzip Anbietern, die sich bündeln, gruppieren und einfach ein besseres Angebot zu entwickeln.
Genau, wobei die Mobilitätsanbieter jetzt nicht oder sozusagen auch diese Plattformanbieter, die sich da gerade herausbilden, nicht unsere einzige Kundengruppe sind. Wir arbeiten mit nationalen Verkehrsunternehmen wie der Schweizer Bundesbahn zusammen, die mit unserer Technologie halt Pendlern Informationen, also zielgerichtete Informationen an die Hand gibt und den Pendler dazu bewegt, außerhalb von Stoßzeiten zu fahren. Wir arbeiten mit Unternehmen wie der BVG in Berlin, ein Verkehrsunternehmen zusammen, die mit unserer Technologie besser verstehen möchte, wie wird das System genutzt und wie wird es kombiniert mit anderen Angebotsformen, um auch eine bessere Planungsgrundlage zu geben. Das heißt, der Kunde Mobilitätsplattform ist nicht der einzige, der für uns relevant ist. Also ne, es gibt Touristik ist ein Stichwort, was interessiert ist daran zu verstehen, okay, wie bewegen sich Menschen in einer Stadt. Da haben wir gerade aktuell ein Projekt in Lissabon, was wir da mit unterschiedlichen Stakeholdern zusammen auf die Beine stellen. Also von daher, das Verständnis darüber, wie sieht denn Alltagsmobilität aus und vor allem, wie sieht die Nachfrageseite dieser Alltagsmobilität aus? Das ist eigentlich das, was diese, ich sag mal, auch neuen Angebotsformen, wie auch die bestehenden Angebotsformen einfach benötigen, um ein besseres Angebot zielgerichtet auf den Endkunden darstellen zu können.
Wir waren ja eben schon bei diesem Punkt, momentan habe ich das so ein bisschen skizziert, dass wir einfach schon eine Zweiklassengesellschaft haben. In den Städten entstehen immer neue Mobilitätsformen, vom Ridesharing bis zum Bikesharing. Wie sieht's denn in der Fläche aus? Wie kann ich mir da einen effizienteren Verkehr vorstellen?
In der Fläche geht es sicherlich darum, die Mobilitätsbedarfe halt besser zusammenzufassen. Also aus meiner Sicht so etwas wie die Digitalisierung eines Rufbusses zu ermöglichen. In der Fläche hat man häufig längere Distanzen, die zurückgelegt werden müssen. Und ich meine, das Kernthema, was ich sozusagen nur von außen beurteilen kann, ist natürlich, diese neuen Mobilitätsformen sind natürlich auch dazu gezwungen, am Ende des Tages Geld zu verdienen.
Ja.
Und dadurch, dass man halt in diesen Agglomerationsräumen halt so viel mögliche Kunden halt adressiert, ist das der Grund, wieso es diese Carsharing, Bikesharing Angebote halt einfach nur in den größeren Städten gibt. In der Fläche, auf dem Land, da bedarf es einfach anderer Modelle und anderer Geschäftsmodelle. Da ist es sicherlich nicht attraktiv für so einen Kickscooter-Anbieter, seine Kickscooter zu verteilen. Aber um dort effizienter zu werden, geht es halt darum, dass die, ich sag mal, individuellen Bedürfnisse, die Leute haben, und Mobilität ist ein Grundbedürfnis, um zur Arbeit zu kommen, um zum Einkauf zu kommen, um die Kinder abzuholen, diese Sachen halt intelligenter zusammenzufassen. Und auch dafür benötigt es wieder die Information darüber, welche Nachfrage an Mobilität gibt es denn eigentlich? Und kann man gegebenenfalls die Leute halt in einen On-Demand-Service auf dem Land halt zusammenfassen, weil man eigentlich, wenn man weiß, dass 5 Leute in diesem Zeitfenster vom Dorf in die nächstgrößere Stadt fahren möchten, dann hat man doch da eigentlich, wenn man es weiß, das Potenzial, dort mehr Effizienz auch dort zu bekommen.
Also,
aber dazu fehlt halt wieder mal die Grundlage, also die Entscheidungsgrundlage, und zu schauen, okay, wie ist denn überhaupt die Nachfrage?
Der Stand ist ja heute, ich wohne hier in der Kleinstadt in der Nähe der schönen Ostseeküste. Da fährt noch gegenwärtig ein Bus einmal durch die Stadt und der wird so gut wie nicht genutzt. Und wo kann jetzt, also wenn ich mir überlegen würde, diese Verkehrskonzepte zu digitalisieren, wie sollte das genau ablaufen? Also ich habe später irgendwann mal eine App auf meinem Handy und rufe dann praktisch einen Bus. Der kommt dann sofort oder mit einem gewissen Zeitverzug, oder wie würde das laufen?
Ja, also wir sind jetzt nicht der Ride-Pooling-Anbieter, der sozusagen das halt in die Tat umsetzt. Was wir dazu liefern können, ist halt im Endeffekt, wenn die Leute eine App haben, wo unsere Technologie drauf läuft, halt zu verstehen, okay, wie sieht denn die Nachfrage des zu verstehen. Wie das umgesetzt werden müsste, ist halt im Wesentlichen, aktuell hat man halt eine, ich sag mal, angebotsseitig getriebene Sache. Das heißt, da ist ein Bus, der fährt einmal die Stunde um Zeitpunkt X, und das ist sozusagen das Angebot. Und wenn man halt sagt, okay, man möchte das Ganze nachfragegetrieben sein, dann muss man erstmal verstehen, okay, welche Uhrzeit wollen denn die Leute eigentlich fahren und wie fahren sie denn eigentlich jeden Tag? Und das müsste, also heutzutage haben wir halt die Möglichkeiten über Smartphones und über Apps halt, diese Sachen halt dann, also rein was den Informationsfluss angeht, zu sagen, okay, dann besser zusammen zu verbinden. Das heißt, wir können sagen, okay, um diese Uhrzeit macht es gegebenenfalls Sinn, diese Angebotsform halt anzubieten. Und dieses Angebot wird dann über eine App eines Anbieters dann an die Kunden halt auch rausgeben und sagt, heute, wir wissen, um 8.23 Uhr fahren die meisten Leute von Dorf X Richtung Kleinstadt Y, und auf dem Weg fahren wir noch an Dorf Z vorbei. Und das kann man halt intelligent zusammenbinden. Dazu haben wir halt heutzutage die digitalen Möglichkeiten, das zu tun. Aber das ist halt, sind andere Geschäftsmodelle, als die wir jetzt hier sozusagen in den Agglomerationsräumen sehen.
Für mich stellt sich da immer noch so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt auch wirklich die Digitalisierung im ländlichen Raum sehen, welchen Zeithorizont haben wir da noch? Also es ist, Sie hatten es jetzt eben schon gesagt, wir haben da die Agglomerationsräume, also die großen Ballungszentren München, Berlin und Ähnliches. Aber wann könnte man sehen, dass eine Entwicklung mehr in die Fläche reingeht? Also in ländliche Regionen?
An der Stelle fällt es mir natürlich schwer, da jetzt irgendwie eine Abschätzung zu
machen. Ja.
Das immer nur aus der Perspektive sehen, die wir als Unternehmen sind. Ich gehe davon aus, dass es gerade in ländlichen Räumen halt, man kann das jetzt nicht sagen, okay, da muss es sozusagen auch von staatlicher oder kommunaler Seite eine Initiative und einen Push geben in die Richtung. Man kann da jetzt, also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass jetzt irgendwann ein Car2Go in Brandenburg halt irgendwelche Dörfer miteinander verbindet, weil das einfach sozusagen für das Geschäftsmodell, wie es aktuell aussieht, nicht lukrativ für den Anbieter ist.
Ja.
Das heißt, da braucht man einfach Angebote, die sozusagen eher der Daseinsvorsorge und dem Grundbedürfnis Mobilität, ich muss zur Arbeit zum Einkaufen, auch aus der kommunalen Perspektive halt getrieben werden. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist es so, die Werkzeuge, die haben wir alle heute schon da. Ja, der fehlt halt aktuell halt sozusagen noch da der Punkt, das tatsächlich in die Realität umzusetzen. Und da geht es sicherlich, kann man da halt nicht davon ausgehen, dass es private Unternehmen machen, weil es ein lukratives Geschäftsmodell ist. Da muss eher die Kommune einspringen und sagen, wir wollen halt was für unsere Einwohner tun und da halt ein möglichst nutzerfreundliches Angebot haben.
Dann sind wir schon fast bei meinem letzten Thema. Die Frage, wie kommt das automatisiertes Fahren in diese neue intelligente Verkehrswelt rein? Würde das eine größere Veränderung auch für das Geschäftsmodell von MotionTech bedeuten, wenn jetzt, sagen wir mal, momentan fahren Sie ja in jetzt, glaube ich, 12, das sind schon wahrscheinlich mehr, Testprojekten in Europa herum. Die ersten halbwegs Konzepte, die schon die Erprobung von autonomen Shuttles in Bad Birnbach und so weiter, diese Versuche zielen ja schon darauf, es ab in den ÖPNV zu integrieren. Also das Thema geht mit sieben Meilenschritten in die Realität rein. Was würde das konkret bedeuten?
Das würde für uns konkret bedeuten, dass wir sozusagen auch diesem autonomen Shuttle oder diesem autonomen Fahrzeug muss man natürlich die Datengrundlage schaffen, zu sagen, okay, wo ist denn die Nachfrage? Und wie sieht die Nachfrage im tatsächlichen Leben aus? Und wenn wir halt davon ausgehen, dass wir die autonomen Shuttles, ich sag mal, in erster Linie als Zuführungssysteme, als Feedersysteme haben, das heißt, das autonome Shuttle übernimmt die erste und die letzte Meile zum öffentlichen Verkehr beispielsweise,
ja,
dann muss man natürlich auch wieder das Zusammenspiel sehen und sagen, okay, autonome Shuttle auf dem Weg zum nächsten Bahnhof und vom Bahnhof mit dem Regionalexpress in den nächsten Ort. Und das ist natürlich eine Wegekette, die dann am Ende des Tages auch wieder relevant ist, auch wenn es darum geht, dieses autonome Fahrzeug möglichst effizient an der Nachfrage zu orientieren.
Kann ich mir solche, also viele Konzepte sind ja im Prinzip, momentan kommen eine Menge Menschen aus dem Stadtgebiet mit dem Fahrrad zu Fuß zum Bahnhof und fahren dann in größere Strecke weiter, dass das von einem autonomen Shuttle übernommen wird. Ist es irgendwann auch denkbar, dass die sich völlig autonom steuern, also dass die in diesen kleinen Umfeldern in der Stadtlage praktisch so fahren, ohne dass da irgendein Mensch nochmal eingreifen muss?
Ich denke, das ist eine Frage der Zeit, ja. Also auch, ich sag mal, heutzutage ist es so, das autonome Shuttle würde den Kunden halt zum nächsten Bahnhof bringen und da ist er auch zu seiner festen Infrastruktur, nämlich den Schienen, unterwegs mit dem Regionalexpress. Dann kann ich natürlich vorstellen, dass das Ganze im kleineren Raum eine virtuelle Infrastruktur erstellt wird. Das heißt, dass kleine Strecken, wo es jetzt kein Schienennetz gibt, halt auch über den autonomen Shuttle abgebildet werden. Und ich denke, dass diese Systeme sich halt mehr und mehr an der Nachfrage orientieren, um auch einfach wirtschaftlich betrieben werden zu können, das ist einfach eine Frage der Zeit. Und ich glaube, da ist es auch die grundsätzliche Frage, die da natürlich im Raum steht, ist nicht nur die technische Machbarkeit, sondern halt auch auf der anderen Seite halt der politische Wille und die Rahmenbedingungen zu setzen,
ja,
dass das halt gut funktioniert.
Ja, es ist viel in der Bewegung in der Zukunftsmobilität. Das Schlusswort hat hier immer der Interviewpartner. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
Ich sehe, dass ja, ich glaube, den Leuten grundsätzlich in der Zukunft tolle Alternativen geboten werden, um von A nach B zu kommen, die neben dem rein privaten Pkw sind. Und ich freue mich darauf, dass ja, diese neuen Angebotsformen dann am Ende des Tages hoffentlich auch dazu beitragen, ja, die CO2-Emissionen im Verkehr deutlich zu verringern. Und wir als Nutzer uns alle darauf freuen können, ja, mit einem schönen bunten Mix von A nach B zu kommen und sozusagen bedarfsgerecht, je nach Wetterlage, je nach Termin, den man hat, ja, unterschiedliche Mobilitätsformen auszuprobieren und ausprobieren zu können. Und hoffe natürlich auch, dass gerade im ländlichen Raum ja, diese neuen Technologien halt dazu beitragen, ja, dass Leute, gerade wenn sie keinen eigenen Pkw besitzen, ja, dazu ertüchtigt und ermöglicht werden, halt ihren Alltag zu leben und ja, dass die Omi vom Dorf auch die Möglichkeit hat, das Enkelkind in der Stadt zu besuchen, ohne dass sie einen eigenen Pkw dafür braucht.
Das ist doch eine schöne Version, runtergebracht auf die OB, die wir alle haben. Ja, genau, Mobilität für ältere Leute. Ja, vielen Dank. Das Gespräch ist dann hier beendet.